Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wieder wie gewohnt mit Erhard Schärfer.
Hallihallo und inzwischen auch schon gewohnt, tief im Berliner Westen sitzt uns auch zugeschaltet Thorsten Pavarotti-Faas. Wie ist die Lage? Ciao, bello.
Ich antworte im Sinne der alten Fußballerweisheit Mailand oder Madrid. Hola, Don Erhard. Wir müssen das auflösen kurz, oder?
Meinst du? Ich kann es gerne sagen. Nein, ich sage es allen Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt an diesem Podcast zugeschaltet sind oder uns sich eingewählt haben oder das aufgerufen haben über die verschiedenen Quellen, die es natürlich gibt. Thorsten hat die Hymne eines Fußballvereins aus dem Süden der Republik irgendwie anlässlich meines kürzlich stattgefunden habenden Geburtstages umgetextet. Und ich war gerührt und bewegt. Das war wirklich schön.
Stern des Westens.
Ja, so ist, da hat diese Hymne auch einen Sinn, finde ich.
So. Aber wir sind wie üblich nicht nur zu zweit und klönen über Fußball, sondern uns ebenfalls zugeschaltet ist Ulrike Demmer, stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Frau Demmer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo und natürlich dann noch ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag.
Vielen lieben Dank.
Ich kann gar nicht glauben, dass es der 50. war.
Also das sind jetzt so schnell rausgekriegt. Jetzt können wir auch noch was auflösen. Wir kennen uns schon so viele Jahre, auch als Kollegen irgendwie in diesem Metier hier in Berlin. Deswegen haben wir uns geduzt schon, bevor du Sprecherin bzw. Vizesprecherin der Bundesregierung geworden ist. Und es wäre, glaube ich, unredlich, jetzt so zu tun, als würden wir uns nicht kennen aus all der Zeit. Deswegen sage ich weiter du.
Ich sage gerne weiter Erhard zu dir.
Und umgekehrt. Ja, gut, dann sage ich Ulrike.
Solange der Herr Faas mir das nicht übel nimmt.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Ich duze ihn ja dann ersatzweise. Das ist ganz interessant, weil wir, das gilt für uns ja auch, wenn wir beide irgendwo zusammen Auftritt haben. Da versuche ich dann die direkte Anrede zu vermeiden. Also da versuche ich eine Frage zu stellen, ohne dass Personalpronomen drin vorkommen. So nach dem Motto, wie sieht das denn die Politikwissenschaft, Thorsten Faas? Und ich finde das immer ziemlich clever, wenn es gelingt. Genau,
Wahnsinn, Wahnsinn.
So könnten wir das natürlich heute auch machen. Also, wie ist das denn die Bundesregierung?
Geht ja auch. Also. Das stimmt. Aber jetzt haben wir es sowieso, jetzt haben wir es gesagt, wie es ist und das bleibt jetzt auch so. Thorsten hat eine schöne Idee für die Einstiegsfrage gehabt, die mir wirklich gut gefallen hat.
Einstiegsfragen habe ich Angst.
Nein. Wenn du die nicht mit links machst, dann weiß ich nicht.
Soll ich mal sagen, was ich vorbereitet habe aus Sicht der Wissenschaft? Haben Sie Mitleid mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in den USA, wenn die erklären müssen, was der amerikanische Präsident vielleicht gemeint haben könnte, wenn er sagt, eine starke Dosis UV-Licht oder eine ordentliche, beautiful, würde er vielleicht sagen, Injektion Desinfektionsmittel könnte gegen Corona helfen? Leiden Sie da innerlich mit den Kolleginnen und Kollegen?
Ich kommentiere ganz grundsätzlich die Arbeit von Sprechern befreundeter oder Partnernationen nicht.
Jetzt ist sie bei der bist du voll in der Rolle. Die Frage ist ja, wenn so eine Frage kommt, was macht man denn damit? Also die ist ja nun wirklich Banane vor dem Herrn. Deswegen meine ich, wie geht man damit um? Da sind wir ja schon mittendrin in dem auch im Grunde in einem unserer großen Themen hier.
Ja, also ich habe eben ja tatsächlich genauso geantwortet, wie ich auch in der Regierungspressekonferenz darauf antworten würde. Es geht ja tatsächlich darum, als Bundesregierung nicht das Tun und Handeln in einem solchen Fall zu bewerten. Und dann muss man dazu entsprechend neutral formulieren und auch entsprechend neutral gucken. Weil das ist ja das Ziel in dem Moment.
Ne? Aber Thorstens Frage war ja, ob du Mitleid hast mit den Kolleginnen und Kollegen, die eine solche Frage dann beantworten müssen. Das ist ja nochmal um die Ecke.
Ich kann da nur ganz grundsätzlich drauf antworten, indem ich sage, weil also der Titel unter drei ist ja hier irreführend.
Ein bisschen.
Das wird ja dann doch dennoch wahrscheinlich, ihr wollt ja Hörer haben.
Ja.
So, und deswegen würde ich da ganz grundsätzlich darauf antworten wollen, sodass es keinen Bezug zu irgendeiner Nation hat, dass es natürlich Fragen gibt, bei denen man innerlich grinsen würde oder innerlich empört wäre. Und da gilt es einfach, das zu unterdrücken. Und zwar am besten zu 100%. Jetzt kann ich gleich verraten, dass mir das ja nicht immer ganz so gut gelingt mit dem Pokerface. Also, als ich damals gefragt worden bin, ob ich stellvertretende Regierungssprecherin werden will, habe ich tatsächlich gedacht, ich würde es mir nicht anbieten, ne? Weil ich durchaus um die Lesbarkeit meiner Gesichtszüge weiß. Aber ich finde, inzwischen gelingt es mir immer besser und so einen richtigen Bock habe ich auch noch nicht geschossen, glaube ich. Also jedenfalls nicht, was die Gesichtszüge anbelangt.
Aber mal angenommen, Angela Merkel oder Olaf Scholz würden sowas behaupten, was ja irgendwie eine ganz witzige Vorstellung wäre, dann wäre es schon ihr Job, dazu irgendwie auch professionell Stellung zu beziehen, oder? Selbst zu so einer Aussage, die jetzt in ihrem Realitätsgehalt fragwürdig ist.
Da kann ich jetzt schon wieder Regierungspressekonferenz-mäßig antworten und sagen, das ist ja hochspekulativ. Und ich spekuliere in den Regierungspressekonferenzen nicht, wer etwas sagen könnte und wie ich dann zu etwas, was jemand sagen könnte, Stellung nehmen könnte. Also insofern, das machen wir in der Regel ja nicht. Ich werde natürlich total oft gefragt, ob ich das denn, also wie ich damit umgehe, wenn ich in der Regierungspressekonferenz etwas verkaufen muss und Regierungshandeln erklären muss, das ich selbst persönlich für falsch oder zumindest nicht ganz richtig halte. Und ganz ehrlich, in Wahrheit habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Ich finde, dass das ist ja das Wesen der Demokratie, dass alles, was da an Regierung, also sämtliche Ergebnisse der Regierungsarbeit sind das Ergebnis von mühsam ausgehandelten Kompromissen. Und ich stehe dann hinter diesem Kompromiss, auch wenn ich individuell möglicherweise, also wenn ich die Alleinherrschaft hätte, hätte ich es vielleicht anders gelöst. Ne? Aber ich habe die nicht, die Kanzlerin hat die nicht, der Vizekanzler hat keine Alleinherrschaft. Und so kommen ja immer Kompromisse dabei raus. Und ich habe kein schlechtes Gefühl, einen Kompromiss zu verkünden, denn ich bin ganz froh, dass ich in der Demokratie lebe. Und insofern habe ich, also gehe ich auch nie mit Gewissensbissen irgendwie nach Hause oder in die Regierungspressekonferenz, sondern kann eigentlich hinter allem stehen, was da oben verkündet wird. Selbst wenn ich als Bürgerin, Wählerin, Individuum Ulrike Demmer das ein oder andere lieber anders lösen würde. Bei mir gibt es natürlich irgendwie eine 50-50-Quote für Frauen in allen Führungspositionen. Equal Pay natürlich auch.
Trotzdem die Momente, wo dann vielleicht diese Gesichtszüge, von denen Sie sprachen, für so einen Moment vielleicht erstarken oder ärgert Sie dann eher eine Frage, dass Ihnen sowas passiert?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also was?
Naja, Sie hatten ja eben angedeutet, dass Ihnen manchmal vielleicht dann doch Gesichtszüge, Sie hatten, glaube ich, gesagt, entgleiten oder so. Aber sind es dann solche Momente, wo Sie doch was vertreten müssen, was Sie persönlich vertreten? Oder ärgert Sie dann eher irgendeine Frage?
Nee, das ist es ja eben gerade nicht. Also ich habe nie ein schlechtes Gefühl bei dem, was ich da vertrete. Sondern es ist eher so, dass ich dann lasse ich mich mal provozieren, dann, also eigentlich ist es ja das Ziel, da gelassen, entspannt und souverän Antworten zu geben und sich nicht provozieren zu lassen. Und mir passiert es dann eben schon, dass man mir ansieht, dass ich genervt bin. Und ich finde, genervt ist unprofessionell. Es wäre schon schöner, wenn das nicht zu spüren wäre. Letztlich hat ja auch jede Frage ihre Berechtigung.
Also. Ist die Arbeit im Moment noch schwieriger als sonst? Müsst ihr noch mehr Acht geben, dass nichts formuliert wird, was missverstanden werden könnte?
Das finde ich eigentlich nicht, weil das gilt ja immer. So eine Pressekonferenz so monothematisch ist insofern schwieriger, weil natürlich irgendwie die Details zum Thema Corona, das spaltet sich jetzt schon so viele Teilaspekte auf, dass es ganz schwierig ist, sich da irgendwie inhaltlich zu sortieren. Ne? Weil wir kommen ja da irgendwie mit Unterlagen und Sprechzetteln in die Regierungspressekonferenz und zu einem Thema gleich so viele Unterpunkte sich auf dem Pult zu verteilen, das ist ein rein organisatorisches Problem schon alleine.
Mir ist heute was aufgefallen, und Steffen Seibert hat ja die Regierungspressekonferenz gemacht, und das geht in etwas eine leicht andere Richtung. Da hat ein Kollege gefragt, ich glaube auch wiederholt, ob das Schäuble-Interview im Tagesspiegel an diesem Wochenende, ob das im Corona-Kabinett ein Thema gewesen ist. Und dann, das ist dann 3 bis 4 Mal nachgefragt worden, du wirst solche Situationen kennen. Und der Kollege Seibert hat nicht ein einziges Mal Ja oder Nein gesagt, sondern hat immer nur geantwortet, das Corona-Kabinett bespricht Themen, die mit der Corona-Lage zu tun haben, beziehungsweise mit den betreffenden Ministerien etc. etc. Und da habe ich nicht verstanden, warum man an der Stelle oder ihr, es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas so passiert, warum da nicht einfach mal jemand sagt, nee, war kein Thema oder ja, war ein Thema, aber nur kurz. Warum dieses Ausweichen in solchen, an einem solchen Punkt? Der aus meiner Sicht, es wäre ja nachvollziehbar, ich meine, das ist ja viel diskutiert worden, dass dieses Interview und war ja im öffentlichen Raum auch da. Das habe ich nicht verstanden.
Naja, grundsätzlich muss man einfach wissen, dass diese Zusammenkünfte natürlich vertraulich sind, ne? Wir berichten ja aus Kabinettssitzungen eigentlich nicht. Und das wäre ja ein Bruch, damit aus einer vertraulichen Runde so etwas zu berichten. Weil dann, wenn du das einmal machst, warum machst du das nicht beim nächsten und übernächsten Mal auch? Und was ist dann wirklich, wo triffst du da die Auswahl und die Grenze? Und ich glaube, und das wäre vielleicht auch was, was man den Hörern erklären kann, ich glaube, Politik braucht vertrauliche und geschlossene Räume. Also den Kompromiss, den ich da eben so gewertschätzt habe, der für mich das Wesen der Demokratie ausmacht, der ist letztlich ja nur zu schließen, also einen Kompromiss zu schließen, ist einfacher, wenn man das erstmal im geschlossenen Raum tun kann, weil dann jeder mit seinen Vorstellungen ganz offen irgendwie in die Runde gehen kann und der Gesichtsverlust, wenn man sich nicht zu 100% durchgesetzt hat oder auch nicht zu 80% durchgesetzt hat, sondern womöglich nur zu 20% durchgesetzt hat, viel geringer ist, ne? Also es lassen sich einfach leichter Vereinbarungen treffen und das ist ja immer ein Weg, ne? Also der politische Aushandlungsprozess dauert ja Wochen, Monate, manchmal dauert er ja sogar Jahre. Und da müssen Verhandlungen auch im geschützten Raum möglich sein.
Das ist ein ganz interessanter Hinweis, weil ich am Donnerstag ein Interview gemacht habe mit Saskia Esken im Anschluss an den Koalitionsausschuss und sie gefragt habe, wie ist denn das abgelaufen jetzt in diesen Corona-Zeiten? Und dann hat sie gesagt, ja, natürlich auch mit dem gebotenen Abstand jeweils und mit der größten Vorsicht. Aber es sei dann halt doch nötig, gerade bei solchen schwierigen Prozessen oder auch bei schwierigen Entscheidungen, wo man eben den jetzt mehrfach angesprochenen Kompromiss finden muss, dass man sich da auch sieht irgendwie, dass man sich da vielleicht auch mal ein Stück zurückzieht, dass man mal ein Zweiergespräch führt. Auch das natürlich mit dem gebotenen Abstand. Also all das, was ich dann in dem Zusammenhang dann auch gehört habe von dem EU-Gipfel, der da als Videokonferenz stattgefunden hat am vergangenen Donnerstag, genau auch drunter gelitten hat, weil die sich ja ansonsten auch schon mal in unterschiedlichen Konstellationen zurückziehen, da beraten, vielleicht sich auch annähern können oder sich unterstützen oder neue Impulse reinbringen, was ja mit dieser Videokonferenz, wo im Grunde ja ständig alle dabei sind, zumindest ist so der Eindruck, es sei denn, es gibt da noch Paralleltelefonate, gar nicht möglich ist.
Genau. Nee, ich weiß nicht, wie euch das in eurem Arbeitsalltag geht, aber also das ist ja, also die, selbst in meinem banalen Büroalltag, in dem ja auch das persönliche Gespräch jetzt häufig durch die Videokonferenz oder schon nur durch die Telefonkonferenz abgelöst worden ist, geht ja viel verloren an Kommunikation, die sonst auf dem Flur oder vor oder nach der Sitzung stattfindet. Bei solchen Gipfeln ist das natürlich ein noch viel größeres Defizit, weil die Gipfel ja schon davon leben, dass man sich in kleinen Gruppen am Rande des Gipfels zusammensetzt, um mögliche Kompromisslinien zu besprechen, wo dann die Mitarbeiter mit den Mitarbeitern der Partnerstaaten irgendwie schon mal irgendwas ausklügeln, wie es denn gehen könnte und dann erst damit in die große Runde gehen. Das geht natürlich am Rande einer Videoschalte mit den Regierungschefs alles überhaupt nicht mehr.
Irgendwo kommen übrigens Mails an, habe ich jetzt 2-mal gehört.
Oh, das stimmt. Ich sitze vor dem Computer. Hört das?
ich habe es gehört. Ja. Ich habe einen Kopfhörer auf. Ich weiß nicht, wie unsere Kundschaft das dann später abhört. Dann haben sich vielleicht auch mit Ohrhörern drin. Wir haben es jetzt
ja angesprochen. Als guter Radiojournalist hast du das sofort erkannt und benannt.
Dabei ist meine Radiokarriere vergleichsweise kurz. Sie besteht aus 2 Hospitanzen einmal während meines Studiums, beziehungsweise als Vorbereitung auf meine Examensarbeit. Da war ich 4 Wochen bei Radio Gong 2000 in München und habe darüber dann auch meine Magisterarbeit geschrieben. Und dann habe ich während des Volontariats dann nochmal 4 Wochen beim WDR in Münster verbracht. Da fand ich Hörfunk aber so viel spannender als Fernsehen, irgendwie, dass es irgendwie doch überraschend ist, dass ich jetzt hier sitze. Obwohl, na gut, jetzt passt es wieder, jetzt machen wir wieder Hörfunk. Thorsten? Genau.
Alles gut, ich lausche gebannt, aber wo Sie gerade über die Videokonferenzen sprachen, ist ganz interessant. Also wir sind ja gerade auch an der FU, an der Freien Universität, jetzt in Woche 2 unseres kreativen Digitalsemesters und bemühen uns also auch Lehre in virtuelle befindliche Räumlichkeiten zu transferieren. Tatsächlich gibt es Softwarelösungen, die das, was Sie gerade angesprochen haben, die es uns jetzt im Rahmen der Lehre ermöglichen, jetzt eine Seminargruppe per Mausklick dann in sogenannte Breakout-Sessions aufzuteilen.
Wirklich?
Dann, ja, tatsächlich. Und dann sind die 20, 25 Leute plötzlich in fünf quasi Kleingruppen organisiert und sehen sich dann oder hören sich dann tatsächlich auch nur noch da. Und dann kann ich als Dozierender immer in die einzelnen Gruppen auch eingehen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht 1:1 auf Konferenzen des Europäischen Rats übertragbar, aber diese Herausforderung haben wir natürlich in ganz vielen, das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe schon immer das Gefühl, dass parallel zu diesen Videokonferenzen natürlich schon auch so bilaterale Kanäle nochmal bestehen, wo man mal so nebenbei über, was weiß ich, WhatsApp oder so, wie siehst du das, was wir hier gerade diskutieren? Und irgend sowas wird es doch vermutlich da dann auch als Nebenschauplatz nochmal geben.
Naja, erstens, glaube ich, ist ein Unterschied, ob man Wissen vermittelt oder komplizierte Verhandlungsprozesse führen will. Und ich sage ja auch gar nicht, dass es nicht funktioniert. Ich finde, es funktioniert erstaunlich gut. Trotzdem ist meine persönliche Empirie nach ein paar Wochen, dass alleine auch, man kann am Bildschirm einfach nicht so genau erkennen, man sieht auch nie alle Teilnehmer einer größeren Konferenz gleich groß. Das Feedback, das nonverbale Feedback ist einfach nicht so, also nicht vergleichbar mit einer normalen Sitzung im Konferenzsaal, würde ich sagen. Und dadurch reden einfach auch, glaube ich, die einzelnen Teilnehmer länger, weil man letztlich, solange man das Feedback nicht so richtig hat, immer versucht weiter zu erklären. Das zieht es eben auch in die Länge, als in meinem persönlichen Erleben so. Und Sie können meiner Meinung nach auch durch den Chat, selbst wenn das eben dann quasi das Flurgespräch ersetzen soll, können Sie das nicht ersetzen. Also ich glaube nicht, dass es wirklich funktioniert. Dazu sind auch die Sachverhalte dann einfach zu komplex.
Wie hat sich deine Arbeit denn verändert oder wie hat sich denn die Arbeit überhaupt des Bundesamts, des Presse- und Informationsamts verändert in den vergangenen Wochen?
Also das ist natürlich schon der prägendste Unterschied. Also es ist tatsächlich so, dass bei uns sind 95% der Mitarbeiter im Homeoffice. Ich komme schon jeden Tag ins Büro.
Ungefähr?
Von rund 500.
Okay.
Sind jetzt, also ich kann nicht genau sagen,
wie viele noch sind. Nur mal über uns für eine ungefähre Vorstellung.
Genau. Und also zum Teil hab ich Arbeitstage, in denen ich 6-7 Stunden in so Telefonkonferenzen oder Videoschalten stecke. Ich habe ja letztlich 3 Jobs als stellvertretende Regierungssprecherin und stellvertretende Leiterin des Bundespresseamtes. Der eine Job ist eben Behördenchefin hier. Da geht es hier auch ganz normal darum, natürlich den Betrieb hier aufrechtzuerhalten. Da hat sich eben viel dran verändert, weil wir mit den Kollegen und Kolleginnen eben hauptsächlich virtuell kommunizieren können nur noch. Dann begleiten wir die Bundeskanzlerin, wir Sprecher, die begleiten die Bundeskanzlerin auf ihre Termine, die öffentlichen Termine, die sie so hat. Das hat sich natürlich auch verändert, weil sie ja selber auch nur noch Videoschaltkonferenzen hat und schon lange nicht mehr wirklich irgendwo hingefahren ist. Das heißt, das fällt weg. Und was sich auch verändert hat, ist die Regierungspressekonferenz. Da gehen wir zwar noch analog hin, aber da hat sich ja doch die Situation schon verändert, ne? Also wir sitzen da weiter auseinander hinter dem Pult, hinter dem die Sprecher da alle sitzen. Ich finde ja, es kommen tatsächlich mehr Leute in die Regierungspressekonferenz als vorher, obwohl ja es eigentlich eine Teilnehmerbegrenzung gibt. Aber mein subjektiver Eindruck ist, es sind mehr Kollegen anwesend als vorher.
Na, 10 und bis 15 habe ich heute überschlägig mal geguckt.
Ja, das sind da sonst nicht so viele. Und genau, ihr übertragt es.
Also ja, ja.
Wir werden jetzt live übertragen, gibt viel mehr Leute, die zugucken. Und offensichtlich habt ihr festgestellt, dass gerne auch der Bürger Fragen stellen würde und ihr aber immer erklären müsst, dass das leider nicht geht, weil das nur Journalisten sind, die Fragen stellen dürfen, die den Mitgliedsbeitrag an die Bundespressekonferenz zahlen.
Und ein Blogger.
Mindestens einer. Aber vielleicht, ich wollte eh so ein bisschen, weil ich sozusagen mir natürlich Ihren beruflichen Lebensweg angeschaut habe vorher. Sie haben es ja gerade angesprochen, dass Sie jetzt eigentlich in einer sehr, man könnte sagen, verwaltungsnahen Tätigkeit sind, natürlich diese Sprecherfunktion haben, aber eben auch stellvertretende Leiterin der Behörde sind. Was hilft Ihnen da eigentlich aktuell mehr, dass Sie Jura studiert haben oder dass Sie diese lange journalistische Erfahrung haben?
Oh, ich glaube, das ist beides ganz schlau. Also das Bundespresseamt ist ja, also wir machen ja Regierungskommunikation nach außen und nach innen. Da ist die journalistische Laufbahn, glaube ich, von großer Hilfe. Aber für die Verwaltungsarbeit hier hilft es natürlich, Juristin zu sein. Und also gibt ja in der Bundesverwaltung jede Menge Juristen. Das ist sowieso schon mal ganz gut, da irgendwie mithalten zu können.
Was hilft da speziell mit dem journalistischen Hintergrund?
Naja, also für meine Arbeit hilft mir ja, dass ich weiß, was Journalisten für ihre Arbeit brauchen. Und es hilft mir natürlich auch insgesamt, Kommunikation als professionelles Geschäft betrieben zu haben. Das ist ja auf beiden Seiten jetzt. Also ich habe die Seite gewechselt, wie man so schön sagt, und trotzdem geht es ja darum, Dinge zu erklären.
Aber ist es die Denke, die Ihnen dann hilft? Und die Frage ist ja auch, muss es eigentlich Ihnen helfen oder muss es sozusagen der Kanzlerin in letzter Konsequenz, Sie haben es ja eben angesprochen, helfen? Also ich finde es schon bemerkenswert, dass es so selbstverständlich ist, dass man eine Journalistin oder einen Journalisten typischerweise auf die andere Seite holt, um dann diese Sprecherinnen-Sprecherfunktion zu erfüllen. Denn man könnte auch sagen, muss das jemand sein, der den Apparat viel besser kennt, der aus dieser Warte sozusagen die Übersetzungsleistung erbringt.
Könnte man sagen, aber ich finde das, also ich meine, die Bewertungen müssen andere vornehmen, aber für mich hat es funktioniert. Also ich habe vorher versucht, politische Zusammenhänge zu erklären und ich versuche das jetzt. Und ich, als ich damals wechselte, schrieb, also ich war ja lange beim Spiegel und war jetzt weit davon entfernt, also ich war als kritische Journalistin bekannt. Und so schrieb also der Deutsche Journalistenverband, als ich die Seiten wechselte, da wechsle nun schon wieder eine kritische Journalistin auf die dunkle Seite der Macht. Und da würde ich eben sagen, dass, also es ist schwer, über einen Gegenstand zu berichten, nämlich in diesem Fall über Politik oder über die Arbeit der Bundesregierung und das mit der gebotenen Objektivität zu tun, wenn ohnehin man schon davon ausgeht, dass es die dunkle Seite der Macht ist. Ich habe das nie so empfunden. Also ich habe bestimmt kritisch über das, was Bundesregierung getan hat, also gemacht hat in den Jahren, in denen ich als Journalistin gearbeitet habe, habe ich da sicher kritisch drüber berichtet. Aber ich bin nie davon ausgegangen, dass das die dunkle Seite der Macht ist, sondern die haben Ziele verfolgt und ich habe, wenn ich das kritikwürdig fand, kritisiert. So. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht auf der dunklen Seite, sondern ich halte es in diesen Zeiten, in denen ja doch Politik und häufig ja auch Regieren so in der Kritik steht, also in denen dieses Narrativ, wie man heute so schön sagt, ist, die da oben, wir da unten, und in denen das Vertrauen zu schwinden scheint in die politischen Institutionen. Ich hoffe ja immer noch, dass es eigentlich nur für einen etwas lauteren Teil der Gesellschaft gilt, dass trotzdem immer noch eine große Mehrheit Vertrauen in die politischen Institutionen hat, mit der gebotenen Kritik, die da auch jeweils in einzelnen Punkten immer angebracht ist. Aber ich würde eben sagen, es ist wichtig, Politik zu erklären, heute mehr denn je. Und mir ist das sehr bewusst geworden, ich hatte den Job, ich glaube, gut anderthalb Jahre gemacht. Und dann war ich in der Jury für den Bundeswettbewerb der Debattierclubs der Universitäten. das sind ja alles politische junge Leute gewesen, alle sehr politisch interessiert, Studenten eher Anfang 20 als Mitte 20. Und die sollten nun ausgerechnet, ist historisch fast lustig, am Sonntag, an dem abends Jamaika platzte, also die Koalitionsverhandlungen zu einer Jamaika-Koalition platzten, die sollten an dem Morgen debattieren darüber, das war das Thema für den Endausscheid, ob es legitim war, dass die SPD am Wahlabend sich entschieden hat, nicht mitzuregieren. Und da in allen Vorträgen, egal in welche Richtung die da argumentiert haben, aber in allen Vorträgen kam vor, regieren bedeutet, schmutzige Deals zu machen. Und das fand ich tatsächlich bedenklich. Also das waren politisch interessierte Leute, die von sich bestimmt gesagt hätten, Studenten, die von sich gesagt hätten, sie vertrauen natürlich grundsätzlich in die Demokratie in Deutschland. Und trotzdem fanden sie, regieren, das bedeutet, schmutzige Deals zu machen. Und da fand ich, da muss man ansetzen. Also da muss man irgendwie erklären, dass der schmutzige Deal das Wesen der Demokratie ist, dass es eben gut ist, dass es nicht einen gibt, der sagen kann, da geht's lang und nur so machen wir es.
Würde ich an einer Stelle, ich würde Deal immer akzeptieren als anderes Wort für Kompromiss. Ich würde schmutzig, glaube ich, dann auch nicht akzeptieren.
Ja, also, genau. Aber das ist,
also Deal, also finde ich, wird natürlich irgendwie schon negativ verwendet. Das finde ich schwierig, weil es in der Tat ja, es geht ja um Abwägung, es geht um Kompromiss irgendwie. Und wenn ich das mit Deal abtue, dann ist das sicher verkehrt. Aber so einen schmutzigen Deal fände ich jetzt auch nicht gut, ehrlich gesagt.
Genau, aber ich würde eben tatsächlich, ich gehe dann sogar noch weiter, ja, also man kann auch mal von einem Deal sprechen, aber das Wort Deal hat natürlich auch schon eine Konnotation. Ja. Also da denkt man zumindest das schmutzig mit, selbst wenn man es nicht mitspricht. Und deswegen finde ich, ist das, was wir hier im Bundespresseamt machen, wirklich wichtig. Ne? Also ich sehe auch jetzt durch den Seitenwechsel, wie wichtig guter Journalismus ist. Ne? Also ich als Journalistin selbst habe ich gerne eine gute Geschichte geschrieben, gerne gut recherchiert, hatte Spaß an meiner Arbeit und mir war schon auch die Bedeutung, die verfassungsmäßige Bedeutung von Journalismus irgendwie bewusst, aber ich habe sie nicht so emotional empfunden, wie ich das jetzt auf der anderen Seite tue, wo ich sehe, wie relevant Journalismus geworden ist, weil es eben wichtig ist in der Demokratie, dass die Leute gut informiert sind.
Ich habe eins noch in Richtung Thorsten. Ich habe noch mal vorhin mal nachgeguckt, die Vorgänger, Vorgängerinnen jetzt an der Spitze dieses Amtes oder als Regierungssprecher gibt es ja nicht. Es gibt da natürlich offensichtlich auch eine Tradition, das mit Journalisten, Journalistinnen auch zu besetzen, wenn man sich anguckt, die letzten Jahre, ne, und Jahrzehnte. Ulrich Wilhelm, Uwe Carsten Haye, Peter Böhnisch, Friedhelm Ost, Klaus Bölling und wie gesagt, das waren so die Sprecher an sich und das ist ja auch schon ist ja im Grunde auch dieselbe Richtung, wie es dann auch bei Steffen Seibert gekommen ist, der ja auch aus dem Journalismus kam.
Ja, wobei Wilhelm ja, glaube ich, ein interessanter Fall ist, der quasi erst danach zum Journalisten wurde, oder? Ich glaube, der kam doch eigentlich aus bayerischer Ministerialverwaltung, also ein enger Vertrauter von Stoiber, wurde dann eben in der Tat Regierungssprecher und ist dann sozusagen interessanterweise zum Bayerischen Rundfunk übergewechselt. Aber in der Tat, die Selbstverständlichkeit, jetzt mal losgelöst von Wilhelm vielleicht, mit der Journalisten da die Seite wechseln, gerade vor dem Hintergrund der vielfältigen Aufgaben, die Sie geschildert haben, die ja eben auch in der Leitung einer Behörde bestehen, finde ich das bemerkenswert, dass man dann doch in der Abwägung sagt, nee, es ist uns wichtiger von Seiten der politischen Führung, dass wir da jemand haben, der weniger unsere Denke kennt, sondern der eher die Denke unserer Empfängerinnen und Empfänger kennt und sozusagen aus der Warte die Übersetzungsleistung erbringt. Weil das Interessante in der jetzigen Konstellation.
Aber das eine schließt das andere ja auch nicht aus, würde ich sagen. Ne? Also als Journalistin habe ich immer gesagt, ich arbeite mich in jeden Sachverhalt ein und so habe ich mich jetzt hier auch mit dieser Behörde beschäftigt. Und ehrlich gesagt, das macht großen Spaß, das Bundespresseamt stellvertretend zu leiten.
Und Sie sind beide ZDF-sozialisiert, ne? Sie haben sowohl Steffen Seibert als auch Sie sind ZDF-Volontärinnen und Volontäre. Das stimmt, hilft bestimmt auch.
Was auch immer Sie damit sagen wollen.
Nichts.
Ich glaube, das wird Zeit für einen Jingle. Wir spielen jetzt mal einen Jingle ein und führen dann das Gespräch irgendwie nahtlos fort. Mit einem anderen Stichwort dann.
Das Zitat der Woche.
Und Thorsten darf gleich weitermachen.
Eigentlich nur ein Wort heute. Öffnungsdiskussionsorgie. Soll die Kanzlerin in einer internen Runde gesagt haben, wenn sie sowas hören, ist ihnen dann sofort klar, das wird jetzt die nächsten Tage uns begleiten?
Ja, das kann man sich dann schon denken, klar. Also das ist ja, es geht ja um ein Zitat aus einer Runde, in der ich definitiv nicht dabei war. Ne?
CDU-Präsidium, können wir ja ruhig dazu sagen.
Ganz genau.
Ist ja eine ganz andere Ebene auch dann nochmal.
Genau, ich fand es jetzt aber auch nicht, also es ging ja letztlich um einen Inhalt, der Bundeskanzlerin vorher, nachher und währenddessen, also eigentlich seit wir uns mit dieser Pandemie beschäftigen, wichtig war, nämlich, dass unser Gesundheitssystem nicht überbelastet wird. Und nach der Ministerpräsidentenkonferenz, nicht letzten Mittwoch, sondern vorletzt, also vor jetzt, gut 10 Tagen, war ja tatsächlich so ein bisschen der Eindruck entstanden, jetzt wird Freiheit genutzt und wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle darüber, wie die Menschen damit umgehen und dass das Bewusstsein so ein bisschen in den Hintergrund tritt, dass diese Krise einfach noch andauert. Ne? Und sie hat es ja dann auch gesagt, also wir sind hier nicht am Ende der Krise, sondern wir stehen noch am Anfang. Und das wiederum rüberzubringen, ist ja, glaube ich, tatsächlich wichtig. Ne? Ich weiß nicht, wer jetzt hier am Wochenende durch Berlin spaziert ist, konnte schon sehen. Ne? Also man kann ja nachvollziehen, die Leute haben nach so vielen Wochen Social Distancing irgendwie auch Lust, ihre Freunde wieder zu sehen und so ein bisschen normalen Alltag wieder zurückzubekommen. Aber es gibt eben die Rückkehr zur Normalität so erstmal nicht. Und als Regierungschefin hat die Bundeskanzlerin ein Anliegen und das hat sie klar und deutlich vertreten und immer wieder mahnende Worte gesprochen.
Wie ist es eigentlich, sie argumentiert ja häufig auch sehr, sehr wissenschaftsnah oder auch teilweise zitiert sie dann auch wissenschaftliche Befunde. Ist das anders in diesen Tagen? Hat die Wissenschaft auch für ihre Kommunikation gerade, und zwar in beide Richtungen, einen anderen Stellenwert? Einerseits, dass sie mehr über Wissenschaft berichten, aber dass sie vielleicht auch in die andere Richtung Dinge nochmal abchecken lassen, ob das so aus wissenschaftlicher Sicht haltbar ist? Oder ist es eigentlich Business as usual, was sie kommunizieren, betrifft?
Naja, also dass jetzt irgendwie Wissenschaftler, Epidemiologen, Virologen eine zentrale Rolle haben, ist natürlich bei dem Thema Pandemie wenig überraschend. Dass Politik sich von Experten beraten lässt, ist ja per se nicht ungewöhnlich, sondern das scheint mir ein relativ normaler Vorgang. Politik lässt sich beraten und trifft am Ende dann die politische Entscheidung.
Das ist ein total spannender Punkt, weil mir das heute irgendwann mal auch nochmal aufgefallen ist, kann auch gestern gewesen sein, als es diverse Äußerungen gab über die Rolle von, sagen wir mal, beispielsweise Virologen im Moment, irgendwie, wo ich mich dann und dann auch tatsächlich formuliert wurde, ich glaube etwa von dem Bayern Aiwanger, die Wissenschaft sei ihm die externe Beratung sei im Moment zu präsent. Und dann dachte ich, das ist doch eigentlich Humbug, weil es ist ja genau wie du es eben gesagt hast, es wird doch permanent in allen möglichen Bereichen, zumindest in der Regel, von außen beraten. Keine Politikerin, kein Politiker ist in der Regel auf bestimmten Gebieten im Detail irgendwie so gut drin, wie das eben diese Experten sind oder Expertinnen.
Genau, fand ich
schräg, irgendwie, dass es überhaupt sein Thema
Bild
wurde.
Zu verkomplizieren. Also es gilt doch letztlich darum, das ist ja wie im Journalismus, bevor ich irgendwie eine Geschichte schreibe, recherchiere ich und zwar in alle Richtungen. Und so macht Politik das ja letztlich auch. Also da wird eben auch geguckt, was gibt es an Informationen, wer kennt sich aus und dann unterhält man sich mit allen möglichen Menschen, guckt sich Studien an und versucht eben ein möglichst komplettes Bild der Lage zu bekommen.
Siehe Anhörungen im Bundestag zum Beispiel.
Genau, ganz genau. Und jetzt ist das eine sehr neue, unbekannte Situation, in der man sich befindet. Und da gilt natürlich das Gleiche. Ne? Also versucht man eben so, an so viel Informationen zu kommen, wie es eben geht. Es werden jetzt auch Studien beauftragt und das scheint mir seriös, also eine seriöse Grund, nicht scheint mir, sondern das ist doch eine seriöse Grundlage für politisches Handeln.
Na, interessant ist, wie sehr offenbar bei anderen Themen der Einfluss von außen ausgeblendet wird, ne, und nicht wahrgenommen wird, sondern es wird dann irgendwie als Entscheidung von Politikerin X und Politiker Y wahrgenommen irgendwie. Und dass da auch, gut, hin und wieder werden Lobbyisten thematisiert, aber dass da auch Fachleute zu Rate gezogen werden, waren offenkundig einige überrascht in den vergangenen Tagen.
Es ist vielleicht sonst nicht so präsent, weil natürlich sonst diese Ebene nicht so öffentlich stattfindet, also die Debatte darüber. Aber insofern ist es jetzt ja so transparent wie nie. Ne? Also
da sind es die Verbände halt, ne? Dann sind es die Arbeitgeber, genau. Dann sind es die Gewerkschaften, dann sind es die Städte- und Gemeindebund, Bund der Steuerzahler und wie sie alle heißen, die sind natürlich schon alle da und versuchen Einfluss zu nehmen.
Gut, aber in der Logik vielleicht ist dann natürlich die Frage, wer
Herr
Drosten ist
so einfach besonders attraktiv.
Erstens vielleicht das, aber wer ist auch der Gegenpol zu ihm? Das ist ja, also die Logik der Anhörung ist ja dann sozusagen zu sagen, okay, also wir hören die Seite, wir hören die Seite, wir hören die, wir hören die und in der Gesamtschau kriegen wir dann ein Bild und müssen abwägen. Und die Debatte, die doch, glaube ich, gerade geführt wird, ist, wer ist eigentlich der Gegenpol zu Herrn Drosten? Und findet da überhaupt eine Abwägung statt oder hat die Virologie gerade so eine dominante Rolle?
Montgomery.
Ja, aber das ist ja sozusagen eine innermedizinische Perspektive. Also wo ist eigentlich die gesellschaftliche Vielfalt abgebildet, die dann am Ende Politikerinnen und Politiker in die Situation bringt, Dinge eben abzuwägen und zu einer Entscheidung zu führen? Ich glaube, daher resultiert doch das Unbehagen bei manchen, dass diese Logik gerade nicht stattfindet aufgrund der Dominanz der Virologie und der Darstellung, dass einfach diese Perspektive gerade so dominant ist, dass dieses Grundprinzip von Politik, wir hören alle an und dann treffen eine Entscheidung, dass das einfach gerade nicht funktioniert oder dass es unangemessen vielleicht sogar wäre. Und ich meine, da erleben wir ja gerade auch eine Verschiebung, dass man jetzt vielleicht doch sagt, okay, die Virologie ist eine Perspektive, aber wir dürfen auch viele andere Implikationen, Wirtschaft, Gesellschaft, psychologisch, was auch immer, nicht vergessen. Aber ich glaube, ich will mir das gar nicht zu eigen machen, aber daher resultiert das Unbehagen bei manchen, dass das so dominant von einer Seite aktuell ist, was da an Beratungsleistungen passiert.
Gut, aber dominant ist es ja letztlich nur in den Medien, ne? Also das medial gespiegelte Bild oder das mediale Bild spiegelt ja nicht die politische Beratung wider, ne? Also nur weil ein Wissenschaftler oder zwei Wissenschaftler besonders häufig in Talkshows eingeladen werden oder in der Zeitung interviewt werden, spiegelt das ja nicht wider, von wem sich wie lange die Bundesregierung beraten lässt. Und da kann ich versichern, das ist ein vielschichtiges Bild und die dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Behörde, das Robert-Koch-Institut, die bestehen ja auch nicht nur aus einem Menschen, sondern da sind ja ganz viele Wissenschaftler. Dann gab es jüngst das Gutachten der Leopoldina, da waren auch über 20 Wissenschaftler beteiligt. Also das ist natürlich eine sehr vielschichtige Beratung.
Ich hab noch mal eine ganz praktische Frage, irgendwie, die auch Kern hier unserer Veranstaltung so im Grunde ist. Mich interessiert jetzt auch gerade vor dem, was wir gerade besprochen haben, also dass sehr viele Menschen zusammensitzen, nachdenken, sich beraten lassen. Wie entstehen Botschaften beispielsweise für die Regierungspressekonferenz? Wie ist da der Prozess, wenn ihr euch dann mittags dahinsetzt und sagt, was ihr sagt? Wie kommt das zustande?
Einen Regierungspressekonferenztag ja beschreiben. Also das Bundespresseamt spiegelt, also wir haben Fachabteilungen, die letztlich die Ministerien widerspiegeln. Ne? Also wir haben ein Referat, das für Innenpolitik zuständig ist, wir haben ein Referat, das für Außenpolitik zuständig ist, wir haben ein Referat, das für Klimapolitik zuständig ist, wir haben ein Referat, das für Gesundheitspolitik zuständig ist. Das heißt, wir haben im Haus auch Experten, die sich eben in ihrem gesamten Alltag mit diesen Themen auseinandersetzen, was ja für uns Sprecher so nicht leistbar ist. Ne? Also das unterscheidet ja uns drei Regierungssprecher auch von den Ministeriumssprechern, die ein klares Themenspektrum haben, aber für uns ist es eigentlich immer in der vollen Breite nötig, vorbereitet zu sein. Und ich leite hier morgens im Bundespresseamt immer die Morgenlage. Die ist an so einem Regierungspressekonferenztag um 8.30 Uhr. Dann haben wir alle irgendwie die Kanzlermappe studiert. Das ist die Pressemappe, die wir auch hier im Haus erstellen. Das sind immer so rund 100, würde ich sagen, Zeitungsartikel und was rechts und links daneben auch noch im Netz aufgetaucht ist. Und auf Basis dessen besprechen wir, was sind denn so die Themen des Tages und entscheiden, wo wird Sprache für vorbereitet. Das wird dann im Laufe des Vormittags mit dem Kanzleramt noch abgesprochen. Und wenn ich Glück habe, sind die Zettel, wenn die Regierungspressekonferenz um 11.30 Uhr anfängt, um kurz vor 11 da und manchmal sind sie auch erst um 20 nach 11 da.
Das ist knapp. Mhm. Ja, okay. Das heißt, es ist so ein, auch wieder ein Prozess, irgendwie auf der einen Seite vom BPA was vorbereitet irgendwie und dann quasi redigiert, wenn man so will.
Abgesprochen mit den Experten im Kanzleramt, genau.
Okay.
Und
Wer legt dann schlussendlich fest, welche Botschaft dann tatsächlich rüberkommen soll? Kanzleramt.
Also wir sprechen ja für die Bundeskanzlerin.
Ja.
Was ja an der Stelle auch nochmal, wir wollen ja auch so ein bisschen Dinge hier beleuchten, ganz interessant ist, weil Sie ja sozusagen von Seiten des kleinen Koalitionspartners als Personalvorschlag gemacht worden sind. Macht das Ihre Rolle besonders oder was ist eigentlich die Logik daran zu sagen, auch ein Sprecher oder eine Sprecherin, jetzt in Ihrem Fall der Bundeskanzlerin, kommt nicht sozusagen aus Ihrem parteipolitischen Umfeld, sondern wird zumindest, was das Vorschlagsrecht betrifft, vom kleineren Koalitionspartner benannt.
Das müssen wir wahrscheinlich überhaupt erklären, oder? Weil das wissen die wenigsten Leute, dass das überhaupt so ist. Aber in der Tat, also die drei Sprecher sind sozusagen großkoalitionär ausgewählt, also Steffen Seibert ist von der Kanzlerin ausgewählt und damit von der CDU. Ich bin ausgewählt worden von der SPD. Und Martina Fietz, die dritte im Bunde, ist ausgewählt worden von der CSU. Das macht vor dem Hintergrund Sinn, dass ich ja auch stellvertretende Behördenchefin hier bin und wir das als BPA ja für die Regierungskommunikation insgesamt zuständig sind. Ne? Also wir machen ja auf bundesregierung.de präsentieren wir ja die Arbeit der gesamten Bundesregierung, also von CDU, CSU und SPD. Und da sollen natürlich auch alle vernünftig vorkommen. Wir organisieren ja hier auch Kampagnen, übergeordnete Kampagnen zum Thema EU oder zum Thema Nachhaltigkeit, wo immer auch mehrere Ressorts betroffen sind. Und damit eben die gesamte Bundesregierung vertreten ist, auch in der Amtsspitze, das scheint mir schon ganz plausibel, dass das dann eben von den Koalitionspartnern unterschiedlich benannt werden kann.
Damit genau. Jetzt einer von den dreien den, weiß ich nicht, Bestimmte aus einer bestimmten Partei nicht zu kurz kommen lässt, oder was ist der Hintergedanke?
Ja, es ist ja letztlich ein Amt, was irgendwie für die gesamte Bundesregierung arbeitet und da scheint mir das total plausibel, dass das auch großkoalitionär besetzt ist.
Hat das denn Folgen für, also in der Gewichtung Ihrer Arbeitsaufgaben? Also klar, ich meine, worüber Sie reden, heißt ja letztlich, da gibt's das Kanzlerinnenprinzip und das Kabinettsprinzip und das BPA ist sozusagen irgendwie an beides gebunden, weil Sie einerseits ja eben für die Regierung insgesamt, aber natürlich auch für die Bundeskanzlerin arbeiten. Sie haben ja jetzt sehr stark über eben die Kabinettsfunktion, wenn man so will, gesprochen. Da heißt es, Sie sind vielleicht auch weniger häufig mit der Kanzlerin dann unterwegs und sind dafür mehr sozusagen in der Behörde präsent oder
ja, hat mit Olaf Scholz unterwegs.
Nein, ja, der hat ja, glaube ich, seinen eigenen Sprecher dann wiederum.
Genau, Olaf Scholz hat seinen eigenen Sprecher. Aber also zum einen bin ich natürlich Menschen, die mir diesen Job verschafft haben, zu großer Loyalität verpflichtet und vertrete schon sozusagen oder sehe zu, dass die SPD gut vertreten ist hier in der Regierungs-PR, wenn man so will. In den Regierungspressekonferenzen spreche ich für die Kanzlerin Und ich finde, beides ist gut unter einen Hut zu bekommen, denn es geht ja selten darum, sich irgendwie in der Regierungspressekonferenz offen über irgendwas zu streiten. Und wie gesagt, ich halte ja, habe ja eben schon dafür geworben, dass es gar nicht um Streit geht, sondern um Aushandlungsprozesse für Kompromisse. Insofern ist das alles gar nicht so heikel, wie es vielleicht klingt.
Was war denn mal heikel?
Ich glaube, also das hatte dann wenig mit, wobei, naja, vielleicht ein bisschen schon. Da bin ich sogar in der Heute-Show gelandet, aber...
Wer nicht?
Von uns dreien hier ich.
Das können wir, da müssen wir mal nacharbeiten.
Das ist schon eine Weile her. Das war Ende letzter Legislaturperiode. Da hatte man sich in einer Nachtsitzung nach wirklich jahrelangem Verhandeln auf eine Angleichung von Ost- und Westrenten geeinigt. Was man aber in dieser Nachtsitzung dann nicht mehr wirklich ausverhandelt hatte, ist, wie das finanziert wird, beitrags- oder steuerfinanziert. Mhm. Und das brach dann tatsächlich, dieser Konflikt trat überhaupt erst zutage am nächsten Vormittag kurz nach 11. Und um 11.30 Uhr war dann die Regierungspressekonferenz. Und dann sagte eben das Arbeitsministerium das eine und das Finanzministerium das andere. Und insofern war das auch großkoalitionär umstritten, weil natürlich das Arbeitsministerium damals von Andrea Nahles geführt worden ist und das Finanzministerium von Wolfgang Schäuble. Und dann ist es meine Aufgabe, da zu sagen, irgendwie, wir klären das. Und nun habe ich aber den Fehler gemacht zu sagen, das hier ist ein Missverständnis, wir klären das. Und in der Tat, manchmal weiß man ja sofort, dass das falsch ist. Und als ich dieses Wort Missverständnis ausgesprochen hatte, war mir in der Sekunde klar, das war blöd. Und in der Tat sagte dann irgendwie der ARD-Kollege süffisant und laut genug für die Kameras, Frau Demmer, ein Missverständnis für 3,5 Milliarden Euro? Naja, hatte ich dann auch kein Pokerface in dieser Situation. Das war jetzt nicht schlimm, aber also das ist mir nicht auf die Füße gefallen, aber schön ist anders.
Aber Acht geben, man muss mächtig Acht geben, oder?
Sieht man, es kommt auf jedes Wort an. Ja. Also.
So, wir haben
Sollen wir noch eine Kategorie machen?
Ja, das habe ich mich genau auch gefragt. Das ist Gedankenübertragung. Normalerweise werfen wir uns ja immer verstohlene Blicke zu oder auch offen irgendwie und signalisieren uns, was wir noch machen wollen. Aber welche?
Spiel mal Jingle 4.
Jingle 4, ich gebe ein Zeichen.
Der Tweet der Woche.
Zack. Ich wollte jetzt einen Tweet von Ihnen einfach, das mache ich öfter mal an der Stelle, aus der vergangenen Woche vorlesen. Aber Sie twittern gar nicht so viel, oder?
Naja, man muss sagen, das ist ja ein wirklich dienstlicher Account und ich bin da sehr beschränkt in den Möglichkeiten und wir haben einen Regierungssprecher-Account. Steffen Seibert macht das, der hat knapp 1 Million Follower. Da komme ich nicht gegen an mit meinen Followern. Aber vielleicht hilft ja hier dieser Podcast.
Ich glaube auch. Das geht durch die Decke.
Ja, absolut. Absolut.
Also das heißt, die Bundesregierung nutzt Twitter schon sehr rege, aber eben eher über den Podcast Regierungssprecher.
Und auf den Sie aber keinen Zugriff haben. Also bei Steffen Seibert.
Über den Tweet-Account Regierungssprecher.
Genau. Also da steht ja dann auch, dass vieles kommt von Steffen Seibert direkt, aber manches auch entsprechend markiert aus dem Amt. Aber Sie twittern nie über den Kanal, oder? Also das würden Sie jetzt auch nicht tun.
Also ich setze schon selbst auch Tweets ab, das macht dann nicht immer nur der CVD, aber es ist eben nichts Persönliches, ne? Also ich würde da jetzt nicht erzählen, was es bei mir gestern zu Abendessen gab.
Wer twittert oder denn sowas?
Oder 5 gute Filme hat Steffen Seibert getwittert. 5 perfekte Filme. Es gab irgendwie so eine Aktion auf Twitter gerade, man solle 5. Und dann hat er, glaube ich, irgendeinen Kollegen markiert, einen anderen Pressesprecher, der... Aber egal, wir driften ab. Halten Sie sozusagen aus dem Journalismus kommen, klassischem Journalismus, wenn ich das so sagen darf, ist für Sie sozusagen diese direkte Regierungskommunikation, früher hätten Sie doch wahrscheinlich gesagt, das nervt, das ist ein Bypass, der sozusagen das System Journalismus eigentlich ein Stück weit aushebelt, oder?
Also ich kann jetzt ja nicht mehr, ich weiß nicht, was ich gesagt hätte als Journalistin. Ich bin das nie gefragt worden und das ist tatsächlich auch eine Frage, mit der ich mich als Journalistin so nie auseinandergesetzt habe. Deswegen kann ich nicht authentisch sagen, ja genau oder nein, Quatsch. aus meiner heutigen Perspektive finde ich das Verb aushebeln wirklich viel zu stark. Also, und ich glaube, dass die Bundesregierung tatsächlich alle Wege nutzen muss, ihrem verfassungsmäßigen Auftrag nachzukommen, die Menschen darüber zu informieren, was sie tut. Und da muss auch direkte Kommunikation möglich sein. Es gab ja früher auch schon die Broschüre und die Veranstaltung. Ich übrigens, wenn das wäre mir wichtig, ich glaube, dass zum Beispiel direkte Kommunikation persönlicher Art auf Veranstaltungen unentbehrlich geworden ist, obwohl wir ja so viele Möglichkeiten haben, inzwischen miteinander in Kontakt zu treten. Meiner Meinung nach ist der persönliche Kontakt da noch viel, viel wertvoller geworden. Aber jetzt drifte ich ein bisschen ab. Grundsätzlich glaube ich, dass Journalismus ja niemals ersetzt werden wird, dadurch, dass wir einmal die Woche einen Podcast mit der Bundeskanzlerin senden oder vielleicht auch noch einen Podcast machen. Jetzt zum Thema Corona kann ich auch darauf hinweisen. Es gibt ja, glaube ich, keinen Minister, der nicht gerne ins Heute-Journal geht oder sich von Herrn Schärfer auf Phoenix befragen lässt. Das eine hebelt das andere meiner Meinung nach nicht aus, sondern ergänzt es. Und die Leute sind, glaube ich, schlau genug zu wissen, also es steht ja dann auch immer Bundesregierung drunter, sie wissen ja dann, wer sie informiert und wissen, dass das jetzt nicht Journalismus ist, sondern das, was ihnen die Bundesregierung selbst über ihre Arbeit erzählt.
Wichtiger Punkt.
Also da ist ja ein großer Unterschied auch im Absender und den verstehen die Leute. Und trotzdem glaube ich, dass es in der Demokratie wichtig ist, dass Bundesregierung auch selbst noch versucht zu erklären, was sie denn da eigentlich macht. Denn man muss ja sagen, es gibt ja ganz viele Themen, über die wird überhaupt nicht berichtet, weil die gar nicht schick genug sind im Journalismus. Ne? Aber es wird ja viel erledigt an Arbeit von der Bundesregierung, die in keiner Nachrichtensendung auftaucht. Und dann finde ich, ist es schon auch unsere Verpflichtung, zumindest darauf hinzuweisen, dass diese Arbeit gerade gemacht worden ist und das auch zu erklären für die, die da ein Interesse daran haben.
Fein. Wir haben wieder nicht über Fußball geredet.
Haben Sie
Lieblingsverein? Da hätte ich auch ganz alt ausgesehen.
Aber ich habe extra noch mal nachgeguckt und mich ein bisschen schlau gemacht über die Geschichte von Union Solingen.
Union Solingen, ja, ich bin in Solingen geboren, aber in Leverkusen aufgewachsen und deswegen, damals hieß es immer Vizekusen.
Ja, oder Werkself.
Genau, oder das. Aber ich wäre zu keinem kompetenten Gespräch in der Lage gewesen und hätte mich da in die Wüste geredet.
Insofern begrüßt die Bundeskanzlerin eine möglichst baldige Fortsetzung der Fußball-Bundesliga. Das war so eine klassische BPK-Frage, oder?
Genau, auf die ich jetzt, weil es ja jetzt keine Regierungspressekonferenz ist, auch einfach gar nicht antworte.
Wie gar nicht? Noch nicht mal dazu sage ich nichts. Gar nichts.
Nee, einfach gar nichts. Das sollte ja jetzt ein Gespräch über meine Arbeit sein.
Das stimmt.
Ne?
Und, das stimmt.
Also hoffe ich doch, dass ich da erschöpfende Auskunft zugegeben habe. Oder jedenfalls zufriedenstellend Auskunft.
Ich finde schon. Ich habe mich prächtig unterhalten und fand das auch ein sehr schönes Gespräch und möchte sagen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ich danke nochmal für die Einladung.
Alles Gute, bleib gesund, bis bald. In echt.
Tschüss. Ciao.
Genau. Tschüss. Tschüss.